Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Der Herr segne dich vom Zion her. Unsere Sendung kommt aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Maria Langeck. Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Lösch. Der Herr segne dich vom Zion her. Dieser Vers ist dem Psalm 128 entnommen, einem Wallfahrtspsalm oder auch Stufenlied genannt, da die Wallfahrer diesen Psalm beim Einzug in die heilige Stadt Jerusalem gesungen haben, als sie zum Tempel hinaufgestiegen sind. Das Buch der Psalmen wird im Hebräischen Tefillim genannt, Buch der Lobpreisungen. Die Wortwurzel dieses Wortes ist Hallel, und dieses Wort kennen wir, denn diese Wurzel steckt auch im Wort Halleluja, loben, preisen. Obwohl ja in den Psalmen nicht nur Lobpreis zu finden ist, sagt das Wort Hallel doch viel aus über das Verständnis der Psalmen im Judentum. Letztlich geht es darum, dass man zu einer Haltung Gott gegenüber findet, die geprägt ist von Lob und Dank für das geschenkte Leben. Dabei werden Verzweiflung und Zweifel, Not und Verfolgung, Trauer und Klage natürlich nicht ausgeblendet. Gerade in den Psalmen werden sie zur Sprache gebracht und können so konstruktiv im Angesicht Gottes gewandelt werden. Angesichts der Not, des Todes und der feindlichen Mächte, die den Einzelnen und das Volk bedrohen, setzen die Psalmen ganz auf das Vertrauen in die rettende Macht Gottes. Psalm 128 gehört zu den Wallfahrtspsalmen. In biblischer Zeit musste jeder gläubige Jude zu den drei großen Wallfahrtsfesten nach Jerusalem hinaufziehen, zum Pessachfest im Frühling, zum Fest Shavuot, dem jüdischen Pfingsten und auch zum Sukkotfest im Herbst, dem Laubhüttenfest. Und beim Aufstieg nach Jerusalem haben die Pilger Psalmen gesungen, vielleicht auch schon zu Hause als Vorbereitung oder als Danklied am Ziel der Wallfahrt. Psalm 128 beginnt mit einer Seligpreisung: Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet. In gewisser Weise gibt der ganze Psalm eigentlich Antwort auf die Frage, wie kann mein Leben gelingen und sinnvoll sein? Und der Psalmist sagt dazu: Fürchte den Herrn und geh auf seinen Wegen. Das ist die Antwort auf die Frage, wie kann mein Leben gelingen? Fürchte den Herrn und geh auf seinen Wegen. Der Psalm erinnert an die Bergpredigt Jesu. Die Seligpreisungen Jesu sind ein Weg zum Glück. Wer auf den Wegen des Herrn geht und sein Gebot hält, wandelt auf dem Weg des Lebens. Wenn man sich vorstellt, dass dieser Psalm auf einer Wallfahrt nach Jerusalem gesungen wurde, dann bekommt das Gehen auf den Wegen des Herrn eine neue, tiefere Bedeutung. Der Pilger ist unterwegs zu Gott, zum Wohnort Gottes, zum Tempel mitten unter den Menschen. Und wie alle anderen Wallfahrtspsalmen nimmt Psalm 128 deswegen auch Bezug auf den Zion und Jerusalem. Vom Zion her segnet uns Gott. Der Psalm endet mit der Bitte um Frieden für Israel. In unserer heutigen Sendung möchte ich ausgehend von Psalm 128 der Frage nachgehen, was bedeutet es eigentlich, dass Gott uns segnet? Der Herr segne dich vom Zion her ist der Titel unserer Sendung. Im Buch Genesis sagt Gott zu Abraham: Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Wie können wir selbst zum Segen werden? Das letzte Bild, das die Jünger von ihrem Herrn hatten, das letzte Bild, das sich auf Erden ihrem Gedächtnis eingeprägt hat, ist das Bild seiner zum Segen erhobenen Hände, so schreibt der Evangelist Lukas. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie, und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Die segnenden Hände Jesu sind das Letzte, was die Jünger sehen. Außerdem werden wir in unserer heutigen Sendung die Bedeutung Zions in den Psalmen nachspüren. Der Herr segne dich vom Zion her. Was hat es also mit dem Zion auf sich? Sein heiliger Berg ragt herrlich empor, er ist die Freude der ganzen Welt. Der Berg Zion liegt weit im Norden, er ist die Stadt des großen Königs. Das lesen wir im Psalm 48. Auf dem Zionsberg in Jerusalem befindet sich übrigens das Grab Davids. Der Stein, sagt Davids, ist mit einem samtenen Tuch bedeckt, auf dem die Worte stehen: David, Melech, Israel, David, der König Israels. In das 1000 Jahre alte Gebäude strömen beinahe ständig Menschen. Sie kommen, um die Psalmen zu rezitieren, die König David geschrieben hat. Mose wird in der jüdischen Tradition als Geber der Tora verehrt, David als Geber der Psalmen. Insofern kann man die Psalmen verstehen als Antwort Israels auf die Tora. Die Geschichte des Volkes Israel kommt in den Psalmen immer wieder zur Sprache und wird in den Psalmen vor Gott gehalten, vor das Angesicht Gottes gehalten. Verzweiflung, Not, Hunger, Verfolgung, Tod und Schuld des Volkes werden vor Gott gebracht und von ihm verwandelt. Lesen wir nun den Psalm 128. Ein Wallfahrtslied. Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt und der auf seinen Wegen geht. Was deine Hände erwarben, kannst du genießen. Wohl dir, es wird dir gut ergehen. Wie ein fruchtbarer Weinstock ist deine Frau drinnen in deinem Haus. Wie junge Ölbäume sind deine Kinder rings um deinen Tisch. So wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet und ehrt. Es segne dich der Herr vom Zion her. Du sollst dein Leben lang das Glück Jerusalems schauen und die Kinder deiner Kinder sehen. Frieden über Israel. Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums mit dem Thema Der Herr segne dich vom Zion her. Zur Zeit Jesu waren die Psalmen wahrscheinlich schon als abgeschlossenes Buch vorhanden. Die Psalmen waren Bestandteil der Liturgie im Tempel. Sie wurden beim täglichen Opfer rezitiert, an Festtagen und auch an Bußtagen und in Klagezeiten. Vor allem das Hallel, der Lobpreis, spielte eine wichtige Rolle, weil es darin um den Auszug aus Ägypten geht. Dieses Hallel umfasst vor allem die Psalmen 113 bis 118. Preist den Herrn, ihr seine Diener, preist ihn, rühmt seinen großen Namen. Dieser Lobpreis wird übrigens im Neuen Testament im Zusammenhang mit dem Pessachfest erwähnt. In der Erzählung vom letzten Abendmahl Jesu heißt es im Markus-Evangelium: Nach dem Lobgesang, nach dem Hallel, gingen sie zum Ölberg hinaus. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 nach Christus war es den Juden nicht mehr möglich, Opfer im Tempel zu bringen. Das Rezitieren der Psalmen wurde als Ersatz für das Opfer gesehen. Große Bedeutung haben die Psalmen zunächst aber nicht unbedingt in der Liturgie der Synagoge, sondern eher als begleitende Schriftzitate. Sie wurden benutzt als erläuternde Texte zur Toralesung. Psalmen wurden und werden bei den Juden auch heute noch oft am Anfang einer Predigt zitiert, sind aber nicht eigentlicher Inhalt der Predigt, sondern eine Einführung. Inhalt der Predigt ist normalerweise ein Text aus der Tora. Dies entspricht der Auslegungspraxis der rabbinischen Autoren. Textlich, aber inhaltlich zusammengehörige Teile aus Tora, aus den Propheten und Schriften werden miteinander in Beziehung gesetzt, um historische Ereignisse zu verdeutlichen oder die Bedeutungsfülle der Aussagen näher zu bringen. Als Verfasser der Psalmen sieht die jüdische Tradition vor allem David an. In den Zeiten nach dem babylonischen Exil wurde mit dem Rezitieren und Beten der Psalmen eine besondere Verbindung des Beters zur Geschichte des Volkes Israel geschaffen. Wenn man in Gemeinschaft mit David betet, kommt in diesem Gebet nicht nur das persönliche Anliegen zum Ausdruck, sondern man stellt sich in die Gemeinschaft der Beter im Volk Israel über Generationen hinweg. Man stellt sich in eine Reihe mit denen, die schon vorher diesen Psalm gedichtet oder gebetet haben. In späterer Zeit bekommt dieser Bezug auf David hin immer mehr auch messianische Anklänge, eine messianische Färbung. David ist der Prototyp des Königs, der Prototyp des gesalbten Gottes, der als Messias für das endzeitliche Gottesreich erwartet wird. Das Verständnis des Psalmenbuches als messianisches Buch könnte auch der Grund dafür sein, dass der Psalter das am meisten zitierte biblische Buch im Neuen Testament ist. Alles, was über den Messias in den Psalmen gesagt wird, weist letztlich auf den Messias Jesus Christus hin, der als der Gesalbte bezeichnet wird. Für den Dialog zwischen Judentum und Christentum bringt diese fest verwurzelte Verbindung bestimmter Psalmen mit dem Messias Jesus Christus gewisse Schwierigkeiten. Dennoch ist es möglich, in der Haltung des gegenseitigen Respekts gemeinsam mit Juden Psalmen zu lesen. Ich selbst habe jahrelang gemeinsam mit Rabbi David, einem leidenschaftlichen Eiferer für Gott, einmal wöchentlich gemeinsam die Psalmen gelesen. Und ich bin ihm bis heute zu Dank verpflichtet. Es ist wirklich er, der mir einen ganz neuen Zugang zu den Psalmen eröffnet hat, ohne mir meinen christlichen Glauben zu nehmen. Im Gegenteil, ich durfte in meinem Glauben an den Messias Jesus Christus wachsen und Jesus näher kommen. Im heutigen Judentum sind die Psalmen sowohl präsent in der Synagoge als auch in der privaten Frömmigkeit. Die Juden verstehen die Psalmen als eine Art Meditationsbuch, mit dem man seine persönliche Lebenssituation durchdenken und durchbeten kann. Viele Juden beten die Psalmen laut, in einer Art Melodie, die für unsere Ohren fremd ist. Häufig machen sie dazu die typischen wiegenden Bewegungen. Wenn ich am Schabbat an der Klagemauer in Jerusalem war, war ich immer beeindruckt von der Frömmigkeit der Juden, die dort an der Mauer die Psalmen laut rezitiert haben. Wenn es darum geht, das eigene Leben vor Gott zu bringen, Not, Verzweiflung, Tod, Trauer, Schuld, Treuebruch, um sie Gott hinzuhalten und Gott zu bitten, alles zu verwandeln, wenn es darum geht, Gott für seine Treue zu danken und ihn zu preisen und zu loben, dann fällt die trennende Mauer zwischen Judentum und Christentum, und wir dürfen die Erfahrung machen, mit unseren Brüdern gemeinsam vor Gott zu stehen und zu ihm zu flehen. Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt und der auf seinen Wegen geht. Was deine Hände erwarben, kannst du genießen. Wohl dir, es wird dir gut ergehen. Wie ein fruchtbarer Weinstock ist deine Frau drinnen in deinem Haus. Wie junge Ölbäume sind deine Kinder rings um deinen Tisch. So wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet und ehrt. Es segne dich der Herr vom Zion her. Du sollst dein Leben lang das Glück Jerusalems schauen und die Kinder deiner Kinder sehen, Frieden über Israel. Wie schon gesagt, bei diesem Psalm handelt es sich um eine Art Segensspruch. Er wurde deshalb nicht nur auf der Wallfahrt nach Jerusalem gesungen, sondern zum Beispiel auch bei einer Hochzeit über das Brautpaar gesprochen oder an die Haustüre der frisch Vermählten geschrieben. Auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennt, dieser Psalm ist ein kunstvolles Gedicht. Der Vers »Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt und der auf seinen Wegen geht«, leitet den Psalm ein und ist eine Art Seligpreisung, wie sie oft im Psalmen, aber auch in der Bergpredigt zu finden ist. Wer auf den Wegen des Herrn geht, wer seine Gebote hält, der ist gesegnet. Er wird die Früchte seiner Arbeit ernten. Das war für die Israeliten keine Selbstverständlichkeit. Die Ernte konnte durch Missernten, Raubzüge, Krieg, Gefangenschaft zunichte gemacht werden. Es gab damals keine Versicherung, die einem den Schaden ersetzen hätte können. Man erlebte damals ganz bewusst die Abhängigkeit von Gott. Das Leben war ständig bedroht. Dies spiegelt auch der Fluch Gottes in Genesis 3,17 wider, der in diesem Psalm indirekt zitiert wird. Zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Für den Gottesfürchtigen wird dieser Fluch in Segen verwandelt. Der Segen, der dem Gottesfürchtigen geschenkt wird, wird dann im Psalm weiter konkretisiert. Wie ein fruchtbarer Weinstock ist deine Frau drinnen in deinem Haus, wie junge Ölbäume sind deine Kinder rings um deinen Tisch. Das Bild des Weinstocks, mit dem die Frau verglichen wird, begegnet uns in der Bibel oft und ist ein Synonym für das Paradies. Da der Weinstock über das Haus hinweg wuchs und auch den Innenhof überspannte, spendete er auch Schatten in der sengenden Sommerhitze. Wir dürfen uns jetzt einen Bauern vorstellen, der nach anstrengender Arbeit nach Hause kommt und mit seiner Familie im Schatten des Innenhofs sitzt. Auch der Vergleich der Kinder mit Ölbaumsprösslingen hat eine große Symbolkraft. Ölbäume wurden damals nicht aus Olivenkernen gezüchtet, sondern wenn ein Ölbaum alt geworden war, fällte man ihn und ließ den Baumstumpf mit Wurzeln zurück. Aus diesem toten Überbleibsel wuchsen viele neue lebendige Triebe hervor, die die Wurzeln des alten Baumes weiter nutzten. Da Israel noch keinen Auferstehungsglauben kannte, war dies ein Bild für das Weiterleben des Vaters durch die Kinder und Kindeskinder. Außerdem waren die Kinder sozusagen die Rentenversicherung, wenn einer nicht mehr arbeiten konnte. Kinder zu haben war ein großer Segen. Vers 5, es segne dich der Herr vom Zion her, erklärt, warum sich ein einfacher Bauer auf den nicht ungefährlichen Weg nach Jerusalem zum Tempelberg auf den Zion macht. Von dort geht der Segen aus, von Zion geht der Segen aus. Du sollst dein Leben lang das Glück Jerusalems schauen. Schauen bedeutet im Hebräischen nicht einfach nur unbeteiligt, passiv zusehen, sondern bedeutet vielmehr miterleben. Das private Glück im eigenen Haus, das Glück Jerusalems, sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern indem der Wallfahrer sich von dem einen zum anderen aufmacht, fällt beides zusammen. Frieden über Israel gilt jedem Einzelnen.
Herr, ich komme zu dir.
Ich begrüße nun auch noch die Hörer und Hörerinnen, die erst später zu unserer Sendereihe die jüdischen Wurzeln des Christentums hinzugekommen sind. Heute mit dem Thema Der Herr segne dich vom Zion her. Am Mikrofon Gisela Lösch von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Ich wünsche dir Gottes Segen. So gratulieren wir manchmal zum Geburtstag. Dieser Wunsch sagt viel mehr aus als ein Alles Gute oder Bleib wie du bist. Mit diesem Wunsch drückt man nicht aus, dass alles schön und harmonisch sein soll, sondern dass egal, wie das kommende Jahr wird, Gott immer mitgehen wird. Mit diesem Wunsch sagt man, Halte dich nicht an deinen Plänen, Wünschen oder Sorgen fest, sondern an Gott. Geh mit Gott, wandle auf seinen Wegen, wohl dem, der nicht die Zukunft fürchtet, sondern Gott, gesegnet ist er. Der Segen ist ein Geschenk Gottes. Der Segen gehört zu den besonderen Schätzen der Kirche. Der Segen zählt zu den einfachsten Zeichen, mit denen die Kirche jeden Menschen begleitet, von seiner Geburt bis zum Grab. Die Feier der Gottesdienste und die Spendung aller Sakramente ist mit einem Segenszeichen verbunden. Lassen wir uns jetzt vom Katechismus tiefer in das Geheimnis des göttlichen Segens hineinführen. Die geistliche Familie, das Werk, hat auf ihrer Homepage einen sehr schönen Überblick über die Stellen im Katechismus zum Segen zusammengestellt. Das lateinische Wort für segnen, benedicere, heißt wörtlich übersetzt Gutes tun. Wenn wir Gott um den Segen bitten, bitten wir ihn, dass uns etwas Gutes tue, etwas Gutes und Heilbringendes für Leib und Seele. Der Segen steht in enger Beziehung zum Leben. Alles Leben, das Leben der Natur und das Leben der Gnade, kommt von Gott. Der Segen ist die göttliche Macht, die Leben schafft und die Leben erhält. Im Katechismus Nummer 1078 heißt es: Segnen ist eine göttliche Handlung, die Leben schenkt und im Vater ihren Ursprung hat. Die Heilige Schrift spricht von der ersten bis zur letzten Seite vom Geheimnis des göttlichen Segens. Vom Anfang bis zum Ende der Zeiten ist das ganze Werk Gottes Segen, vom liturgischen Gedicht der ersten Schöpfung bis zu den Lobgesängen im himmlischen Jerusalem, verkünden die inspirierten Autoren den Heilsplan als eine unermessliche göttliche Segnung. Katechismus Nummer 1079. Die ganze Heilsgeschichte ist ein Zeichen jenes wunderbaren Segens, mit dem Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt gesegnet hat. Katechismus 1080. Vom Anfang an segnet Gott die Lebewesen, insbesondere Mann und Frau. Der Bund mit Noach und allen lebenden Wesen erneuert diesen Fruchtbarkeitssegen trotz der Sünde des Menschen, durch die der Erdboden verflucht ist. Von Abraham an durchdringt der göttliche Segen die auf den Tod zulaufende Geschichte der Menschen, um sie wieder zum Leben, zu ihrem Ursprung aufsteigen zu lassen. Durch den Glauben Abrahams, des Vaters der Glaubenden, der den Segen entgegennimmt, wird die Heilsgeschichte eingeleitet. Der Segen Gottes hat also zwei Richtungen. Er vertreibt die Mächte des Todes und der Finsternis, die durch die Sünde in die Welt eingebrochen sind, und er schenkt den Menschen wieder jenes Leben, das ihn mit dem Ursprung allen Lebens, mit dem dreifaltigen Gott verbindet. Weil Abraham den Segen Gottes im Glauben angenommen hat, wurde er selber zu einem Segen. Ein Segen sollst du sein. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Als Glaubende sind wir berufen, dem Beispiel Abrahams zu folgen. Denn jeder Getaufte ist berufen, ein Segen zu sein und zu segnen. Katechismus 1669. Schon im Alten Bund hat Gott seine Segnungen in erstaunlichen Ereignissen offenbart. In der Geburt Isaaks, dem Auszug aus Ägypten, der Übergabe des verheißenen Landes, der Erwählung Davids, der Gegenwart Gottes im Tempel, im läuternden Exil und in der Rückkehr eines kleinen Restes. Katechismus 1081. Diese göttlichen Segnungen finden in der Menschwerdung des Sohnes und in der Sendung des Heiligen Geistes ihre Vollendung. Der Vater wird als Ursprung und Ziel allen Segens der Schöpfung und des Heiles anerkannt und angebetet. In seinem fleischgewordenen, für uns gestorbenen und auferstandenen Wort überhäuft er uns mit seinen Segnungen, und durch das Wort legt er uns die Gabe aller Gaben, den Heiligen Geist, ins Herz. Katechismus 1082. Im Kommen Christi findet die Segensverheißung an Abraham ihre Erfüllung. Darum ruft Elisabeth der Mutter Jesu die herrlichen Worte zu, die wir bei jedem Gegrüßet seist du Maria wiederholen. Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Lukas 1,42. Gott hat Maria wegen ihres überragenden Glaubens in einzigartiger Weise gesegnet. Mehr als jede andere erschaffene Person hat der Vater sie mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch die Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Epheser 1,3. Katechismus 4,92. Ihr Sohn Jesus Christus bringt der Menschheit die Fülle des göttlichen Segens, die sie durch die Sünde zurückgewiesen und verloren hat. Es ist von großer Bedeutung, dass die letzte Handlung Jesu vor der Himmelfahrt darin bestand, seine Jünger zu segnen. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Lukas 24,50 bis 52. Nach der Musikeinspielung werden wir über das Verständnis des Segens im Judentum sprechen. Eine der charakteristischen Züge des jüdischen Frömmigkeitslebens ist die große Vielheit der Segenssprüche auf Hebräisch Brachot. Die Brachot sind eine besondere Form des Gebetes, die im Judentum eine zentrale Bedeutung hat. Das Segnen begleitet den ganzen Tagesablauf von früh bis spät und prägt den Alltag. Beim Aufwachen sagt man: Du bist gebenedeit, Herr, unser Gott, König der Welt, der du den toten Körpern Leben gibst. Während man die Augen öffnet, sagt man: Du bist gebenedeit, Herr, König der Welt, der du die Blinden sehend machst. Wenn man aufsteht, preist man Gott mit den Worten: Du bist gebenedeit, Herr, unser Gott, der die Gebeugten aufrichtet. Und wenn man sich ankleidet: Du bist gebenedeit, Herr, der du die Nackten bekleidest. Für alles, beten und arbeiten, essen und trinken, Erfüllung der Gebote, aber auch für seltene Ereignisse kennt der Talmud einen Segensspruch. Ein gläubiger Jude würde sich nicht zu Tisch setzen, ohne den Segen über Brot und Wein zu sprechen oder die Tora lesen, ohne Gott vorher zu preisen. Der Segen umfasst alle Bereiche des Lebens und durchformt es ganz und gar. Die jüdische Tradition fordert jeden Juden und jede Jüdin auf, täglich 100 Segenssprüche zu sprechen. So entsteht eine Kultur des Segnens, die über den Gottesdienst in der Synagoge hinausgeht und den ganzen Alltag prägt. Gott ist die Quelle des Segens. Die Wurzel des Wortes Bracha bedeutet auf die Knie fallen. Segnen bedeutet also, Gott zu danken und zu loben, ihn in jeder Situation zu segnen und zu preisen. Im Hebräischen gibt es für Preisen und Segnen nur ein Wort. Der Mensch verliert sich unaufhörlich im Getriebe der Zeit und in der Hektik des Alltags. Durch den Segensspruch wird alles Tun des Menschen, und scheint es auch noch so unbedeutend wie das Trinken eines Becher Wassers, in die Gegenwart Gottes gehoben, um alle Handlungen des Menschen zu heiligen. Durch den Segensspruch wird der Mensch zum Mitwirker am Plan Gottes in der Welt und macht sich die Erde untertan, wie Gott ihm geboten hat. Die Quelle allen Segens ist Gott. Aller Segen geht von Gott aus. Gott segnet seine Geschöpfe, Tiere und Menschen. Der Segen ist die göttliche Macht, die Leben schafft und die Leben erhält. Die Heilige Schrift spricht von der ersten bis zur letzten Seite von diesem Geheimnis des Segens. Wen Gott segnet, der wird ein Baruch, ein Gesegneter, ein Segensreicher, ein vom Segen Erfüllter, und er wird selbst zum Segen. Der gesegnete Mensch kann Gottes Segen weitergeben. Das ist sein Auftrag. Das Heilwerden der Welt kann nur gelingen, wenn der Mensch Gottes Heil in ihr wirksam werden lässt, dadurch, dass er Gottes Segen in die Welt bringt. Dies ist die Verheißung, die auf Israel liegt. Durch Israel sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Der Herr sprach zu Abraham: Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Genesis 12, 1-3. Was hat es nun aber mit dem Zion auf sich? Warum sagt uns der Psalmist, der Herr segne dich vom Zion her? Warum kommt der Segen vom Zion? Der Zionsberg befindet sich im Süden der Jerusalemer Altstadt. Er ist für Juden, Christen und Muslime, für religiös oder politisch denkende Menschen ein besonderer Ort. Mit diesem Berg sind viele Erinnerungen und Hoffnungen verbunden. In der christlichen Überlieferung spielt der Zion als Ort der Versammlung der Jünger Jesu eine wichtige Rolle. Im sogenannten Obergemach feierte Jesus vor seinem Leiden und Tod das letzte Abendmahl. Im Obergemach empfingen die Jünger, die sich dort mit Maria versammelt hatten, den Heiligen Geist. Im selben Gebäudekomplex, im Untergeschoss, befindet sich, wie ich schon am Anfang der Sendung gesagt habe, das Grab des Königs David, dem Geber der Psalmen. Auf dem Zion befindet sich übrigens auch die Domitioabtei der Benediktiner. Christlicher Überlieferung zufolge ist dort der Ort, wo Maria entschlafen und in den Himmel aufgestiegen ist. Bild und Zusage für uns, dass alles Leben in Gott seine Vollendung finden wird. Nicht umsonst hat man den Zion als Berg über den Zeiten bezeichnet. Nach alttestamentlicher Vorstellung hat Jahwe den Zion erwählt, um dort zu wohnen, beziehungsweise seinen Namen wohnen zu lassen. Er hat dort seinen königlichen Palast errichtet, den Tempel. David hat die Bundeslade nach Jerusalem auf den Zion gebracht, und das mag der Grund dafür sein, dass Zion immer als Zentrum des Segens und als Quelle, von der der Segen ausströmt, angesehen wurde. Als Folge der Vorstellung von der Präsenz Gottes auf dem Zion wird dem Zion eine universale Bedeutung zugesprochen. Der Zion bildet also nicht nur eine senkrechte Achse zwischen Himmel und Erde, sondern bildet auch das Zentrum, den Nabel der Welt. Vor allem der zweite Teil des Jesaja-Buchs nimmt diese Vorstellung auf und zeichnet ein Bild von einer zukünftigen Bewegung aller Völker zum Zion als dem Mittelpunkt der Welt. Auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir geht leuchtend der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheine über dir, Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Jesaja 60,1-62,12. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, damit sind wir nun ans Ende unserer heutigen Sendung »Die jüdischen Wurzeln des Christentums« gekommen. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.